herzlich willkommen zurück beim Filmmagazin. Wir sind weiter beim Thema Marketing aus der letzten Woche noch. Aber bevor es weitergeht, erstmal eine kurze Vorstellung. Lukas, wer bist du?
Ich bin Lukas.
Oh.
Und du?
Martin.
Oh, gut. Ah, na dann, gut, dann erkennt uns, ja. Erkennt uns. Wir sind zwei freie Journalisten aus Dresden und beschäftigen uns eben in diesem Podcast mit Filmen und sprechen immer über Filmthemen, die irgendwie gesellschaftlich auch relevant sind, hoffen wir zumindest.
Manchmal auch irrelevant.
Manchmal auch besonders irrelevant.
Aber das ist ja auch gut. Ja. Das muss ja nicht auch mal relevant sein. Manchmal geht es auch so irrelevant. Ja. Da kann ich mir auch sehr spannend sein.
Also der relevante, irrelevante Podcast, das Filmmagazin über Filme. Wir haben immer alle zwei Wochen ein Oberthema. Dann erzählt der eine eine Geschichte über dieses Oberthema oder aus diesem Kosmos des Oberthemas und die Woche darauf der andere. In der vergangenen Woche habe ich was erzählt über Marketing, Filmmarketing und hatte da 10 Beispiele, die auf der einen Seite besonders gutes Marketing hatten oder erfolgreiches Marketing und auf der anderen Seite Kack-Marketing. Und heute erzählt der Martin eine Geschichte über Marketing im Film. Das war deine Initialidee.
Daher kommt das, richtig. Ich möchte nämlich über uns reden, kann man sagen. Oh. So, also im entferntesten Sinne kann man vielleicht sagen uns. Weil wir sind ja auch schon Filmkritiker, oder? Kann man das so sagen?
Ich würde mir das jetzt nicht in die Bauchbinde schreiben. Mhm. Aber wir kritisieren Filme.
Das ist richtig.
Das kann man sagen.
Ja. Auch wenn wir jetzt keine so tagtäglichen Reviews zu aktuellen Blockbustern machen.
Im Feuilleton
kann man wahrscheinlich schon sagen, dass wir uns irgendwie auch mit Filmkritiken beschäftigen. Die sind ja auch ziemlich wichtig, kann man sagen, für das Medium. So gerade heutzutage, wo sehr viele Filme auch im Streaming, auf Streaming-Portalen erscheinen, die ja tagtäglich mit neuem Content gefüllt werden, wie das heutzutage heißt. Deswegen ist es ja ganz gut, dass es Leute gibt, die das so ein bisschen einordnen, sagen, was gut ist, was nicht so gut ist, was man sich vielleicht anschauen sollte, was man eher meiden kann. Und so eine Kritiken, die sind natürlich auch für Filmstudios sehr interessant, ne? Weil so Filmstudios und die Marketingabteilung, die brüsten sich ja eigentlich ziemlich gerne so mit einer guten Kritik und oder einem guten Review-Score, wenn es sowas gibt, wenn es da irgendeine Zahl gibt oder irgendeine Anzahl
Rotten
von
Tomatoes.
Sternen. Oder ja, genau. Deswegen, damit geht man natürlich auch gerne hausieren mit solchen Bewertungen, weil es hat natürlich eine gewisse Unabhängigkeit. Hier nicht wir sagen, wie die Werbung, schaut euch den Film an, weil wir sind ja damit drin mit dem Filmstudio, sondern hier ist eine externe Stimme, die sagt, schaut euch diesen Film unbedingt an. Deswegen, das ist natürlich gern gesehen, aber so das Verhältnis zwischen Filmkritik und Marketing, das ist auch manchmal ziemlich schwierig und das kann auch zu einigen Problemen führen. Und dann möchte ich auch mal ein paar Beispiele aus der Vergangenheit vorstellen, die das Ganze mal so aufzeigen sollen, dass dieses Verhältnis durchaus sehr problematisch sein kann. Anfangen möchte ich da mit dem britischen Kriminalfilm Revolver von 2005. Kennst du den?
Leider
der
nicht.
Ist mit Jason Statham.
Wirklich? Mhm. Nee, den kenne ich nicht.
Ist auch nicht so ein besonders guter Film. Der stieß auch bei seiner Veröffentlichung auf sehr schlechte Kritiken, kann man sagen. Den mochte eigentlich keiner. Also gerade so von der britischen Tages- und Wochenzeitungen und Online-Magazinen hat er eigentlich sehr, sehr schlechte Kritiken bekommen. Aber auf dem offiziellen Plakat zu dem Film, da hat man dann Folgendes gefunden. Brillant. Guy Ritchie hat zur alten Stärke zurückgefunden. So, Guy Ritchie ist der Regisseur des Films. Der hat auch vorher ein paar bekanntere Filme gemacht, wie Snatch, auch mit Jason Statham. Und die waren auch ziemlich sehr hoch angesehen. Der hat dann auch später die Sherlock Holmes Filme gemacht mit Robert Downey Jr. Aber der hatte dann gewisse ja auch ein paar nicht so gute Filme nach Snatch und jetzt mit Revolver kündigt jetzt dieses Plakat an. Das ist jetzt wieder, er ist zu alter Stärke zurückgekehrt. Und das sagt nicht nur das Plakat, das sagt nämlich die Sun. Wenn man da nämlich mal etwas gezoomt hat, von wem das Zitat stammt, dann steht da drunter Sun Online. Also die Online-Ausgabe der Sun. Das Problem ist aber, wenn man da zu der Zeit auf der Webseite der Sun unterwegs war, dann hat man da eine Kritik zwar gefunden zu Revolver, die hat aber nirgendwo in dem Text findet man diese Zeilen.
Okay.
Die ist auch ziemlich schlecht, die Kritik auch von der Sun. Deswegen ist es ein bisschen komisch, wie ist denn das zustande gekommen? Und da hat sich mal der Journalist James Silver vom Guardian, der hat sich mal auf die Suche begeben, wie das zustande gekommen ist, dass dieses Zitat auf dem Filmplakat gelandet ist. Und der hat herausgefunden, dass zumindest das Brillant, das hat er relativ schnell herausgefunden, woher das kommt, nämlich auf der Seite 3 der Sun. Da gab es so eine Tradition lange, lange Zeit, dass sich dort sehr frei, ja, Frauen mit wenig an, mit wenigen Kleidern an sich präsentiert haben, so ähnlich wie bei der Bild-Zeitung.
Bei der Bild,
das nannte man auch Seite 3 Frau. Die hat häufig dann ihre Brüste präsentiert, war häufig auch ein bekanntes Model, die dort gezeigt wurde. Und da war halt kurz vor Veröffentlichung des Films, hat man dort auch ein Model gesehen, die auch davon erzählt hat, dass sie auf der Premiere von Revolver war und halt gesagt hat, dass das ein brillanter Film sei.
Nein.
Deswegen, okay, den Brillant-Part, den hat man schon mal gefunden. Jetzt, aber da fehlt noch der Rest. Ne? Das ist ja nicht das ganze Zitat gewesen. So, dann hat der Guardian-Journalist dann auch weitergeschaut und gesehen, dass zu diesem Zeitpunkt gab es bei der Sun-Webseite gab es noch so eine Unterseite dieser Webseite. Die war dann so speziell für Filme gewidmet und besonders so für kommende Blockbuster und kommende Filme, die man im Auge behalten sollte. Dort konnte man dann Trailer, Videoclips und exklusive Interviews und Bilder herunterladen, direkt von der Sun-Webseite. Und dort gab es auch ein Interview mit Guy Ritchie. Und dieses Interview mit Guy Ritchie wurde dann in einem Text vorher auch beworben und gesagt, hier, hört euch dieses oder ladet euch dieses Interview herunter. Und dieser kurze Text zu diesem Interview, der begann folgendermaßen: Revolver ist einer der meist erwartesten Filme von 2005. In Revolver hat der Regisseur, der mit Madonna verheiratet ist, zu alter Stärke zurückgefunden. Okay, dann hat man schon mal den Teil, aber wer hat denn diesen Text geschrieben? Und da kam dann heraus, dass für diese Webseiten-Unterseite, wo man halt diese Trailer, Videoclips und Interviews herunterladen konnte, war eine PR-Firma verantwortlich. Ja, also das war nicht die Sun selbst, hat sich darum nicht gekümmert. Die hatte ja jetzt da keine extra, nicht ihr Redaktionsteam für Filme dafür eingestellt, sondern wirklich quasi einen Werbeplatz gebucht oder dort hat die PR-Firma einen Werbeplatz gebucht und hat dort dieses Interview eingepflegt und das hat auch mit diesem Text beworben. Also man kann sagen, dass dieses Brillant, Guy Ritchie hat zu alter Stärke zurückgefunden, da hat die PR von sich selber abgeschrieben.
Ja, das ist so ein bisschen so, wie wenn ich irgendwie bei uns in der Sächsischen Zeitung eine Dingsschalte irgendwie, das Filmmagazin ist der beste Podcast der Welt, hört rein. Und dann schreibe ich mir beim Filmmagazin auf die Website, Sächsische Zeitung Doppelpunkt, das ist der beste Podcast der Welt.
Richtig.
Geil.
Wer schafft, sieht irgendwie unabhängig aus, weil die Sächsische Zeitung hat das geschrieben, wenn man nachschaut, du hast es selber geschrieben.
Clever.
Und der Guardian-Journalist, der hat dann auch bei den PR-Firmen auch mal nachgefragt, warum die dann überhaupt hier so zwei Zitate quasi aus dem Zusammenhang gerissen haben und das zusammengeklebt haben. Zu einem Zitat, so als ob das aussieht, als hätte die Sun wirklich ein Kritiker oder eine Kritikerin der Sun das so geschrieben. Das da waren aber im Prinzip waren zwei PR-Firmen für diesen Film zuständig in Großbritannien und die haben auf sich gegenseitig verwiesen und gesagt, frag mal bei dem nach. Und hat der andere gesagt, ja, frag mal bei dem nach. Und keiner wollte sich irgendwie, war sich einer Schuld bewusst.
Schön.
Man hat irgendwie dann nicht genau herausgefunden, wer wirklich letztlich dafür verantwortlich ist, diese zwei Zitate rauszunehmen und das zusammenzukleben.
Na, das ist so ein bisschen auch wie diese ganzen, da gibt es ja so einiges, so Startups und Unternehmen, die irgendwie was vermarkten wollen, wo dann auf der Website bei denen immer steht, bekannt aus und dann.
Oder so einen eigenen Preis kreieren, irgendwie, den keiner kennt, aber man kann sich hinschreiben, hat schon 5 Awards gewonnen.
Und dann wird, oder bei ProSieben und Sat1 und was weiß ich, sind die überall bekannt aus und dabei heißt das einfach nur, dass die Werbeslots gebucht haben.
Ja, also haben gerade dafür Geld bezahlt, damit die dort laufen. Ja. Und dann kann man sich auf die Schulter klopfen, ja. Deswegen, ihr merkt schon, das ist alles kein...
Schindluder mit dem Journalismus.
Schindluder wird dort getrieben. Deswegen ist dieser Vorfall, der hier bei Revolver passiert ist, der ist kein Einzelfall. Das ist schon durchaus häufiger mal passiert, denn PR-Agenturen, die schmücken sich schon ziemlich gerne mit unabhängigen Kritiken. Und es haben schon viele Journalistinnen davon berichtet, dass Zitate auch aus ihren Reviews, wenn die dann mal wirklich aus einem Review genommen werden, gerne mal auch aus dem Kontext gerissen werden und dann auf Plakate landen oder halt auch auf DVD-Cover, auf TV-Spots mal auch zu sehen sind. Ne, da findet man das ja auch häufig. Und dieser Fachbegriff für diese ganz kurzen Zitate, die von unabhängigen Kritikerinnen stammen, die nennt man auch Blurbs, werden die so, ist der interne Begriff, könnte man sagen, oder der Fachbegriff dafür, für diese Kurzzitate. Und da gibt es viele, viele Beispiele, wie da wirklich auch Schindluder damit getrieben wird. Gibt es zum Beispiel den Film 16 Years of Alcohol. Dort findet man in einer der Werbekampagne, wird der Daily Star zitiert mit den Worten, Trainspotting trifft auf Clockwork Orange. Aber wenn man sich jetzt wirklich mal die Review von der Daily Star durchliest, dann findet man den folgenden Satz. Dieses düstere, gewalttätige Drama über einen schottischen Schläger, der sein Leben durch Alkohol ruiniert, wurde von Richard Jobson geschrieben und großkotzig inszeniert. Sein Ansatz, Trainspotting trifft auf Clockwork Orange, ist schlimm genug, um sie in kürzester Zeit zum Trinken zu bringen.
Na, sehr gut.
So, also man hat das schon richtig zitiert, wenn man so will. Also das sind die Worte, die so vorkommen, aber natürlich in einem ganz anderen Zusammenhang.
Ja, ja, ja.
Die Los Angeles Times wurde bei dem Film Be Cool damit zitiert, dass Travolta so geschmeidig ist wie nie. Die tatsächliche Kritik schreibt, John Travoltas Charakter Chili Palmer ist zurück in Be Cool und obwohl Travolta geschmeidig wie immer ist, ist der Film eine grimmige, unlustige, realitätsferne Komödie, die auch noch 2 triste Stunden lang dauert.
Da hat man aber einiges verschönt.
Ja. Und dann gibt es noch das sehr schöne Beispiel von Accidental Love, der ist von 2015, ist so eine romantische Komödie, die auch eine sehr faszinierende Entstehungsgeschichte hat, die ist nämlich tatsächlich eigentlich von 2010, also 2010 wurde dieser Film eigentlich abgedreht, aber lag dann quasi ewig rum, keiner wollte diesen Film fertigstellen, der hieß auch eigentlich vorher Nailed, war eigentlich sein eigentlicher Titel, ist dann aber 2015 hat sich irgendein Filmstudio erbarmt und das aufgekauft quasi, das Filmmaterial und das dann zusammengeklebt, was noch da war von dem Film und das dann unter dem Namen Accidental Love veröffentlicht. Und auf der kanadischen DVD und Blu-ray Box, da findet man auf der Rückseite das Zitat, ein Comedy-Glanzstück. Und dass die Kritik, die aus denen dieses Zitat stammt, es geht eigentlich auch folgendermaßen. Um fair zu sein, wer auch immer Accidental Love aus den liegen gelassenen Schnipseln von Nailed geschaffen hat, es gibt wenig Grund zu der Annahme, dass die unberührte Version des Materials ein Comedy-Glanzstück gewesen wäre. Also auch als komplette Gegenteil. Die Kritik sagt eigentlich, das ist kein Comedy-Glanzstück, aber der Verleih, der kanadische Verleiher, hat sich einfach das rausgenommen, dieses Comedy-Glanzstück, und das so präsentiert, als ob das wirklich ein Comedy-Meisterwerk wäre. Der Journalist hat das aber herausgefunden, dass hier sein Zitat aus dem Kontext gerissen wurde oder seine Review und hat das Ganze dann einen offenen Brief an den geschrieben, an den Verleiher, der auch so ein bisschen viral gegangen ist, wo er sich sehr darüber empört hat, dass das hier passiert ist. Und da hat sich dann wirklich auch der Verleiher gemeldet und sich dafür auch entschuldigt und dann auch versprochen, dass bei sämtlichen Nachdrucken der DVD und Blu-ray-Box das Zitat entfernt wird.
Naja, zumindest.
Zumindest das, kann man sagen. Es ist natürlich auch nicht nur bei Filmen, die schlecht sind, dass dann die PR sich sagt, okay, wir brauchen aber irgendwie eine positive Kritik, egal wie. Das kann natürlich auch einen guten Film passieren, so zum Beispiel auch bei 7, eigentlich auch ein großes Thriller-Meisterwerk. Und so stand das dann halt auch in der Werbekampagne. Da wurde Entertainment Weekly mit den Worten zitiert, ein Meisterwerk. In der tatsächlichen Kritik von Entertainment Weekly bezog sich dieses ein Meisterwerk aber nicht auf den gesamten Film, sondern auf den Anfang des Films. Ah. Der ist ja auch sehr bekannt, diese Credits-Sequenz, wo man da auch schon den Serienkiller sieht, wie der so aus so Zeitungsartikeln, glaube ich, sowas zusammenstellt, so ein Brief und auch so andere Fotos, die er gemacht hat, und das schon sehr unheimlich ist, und dafür ist ja auch David Fincher auch bekannt dafür, dass er sehr, sehr gute Intros inszenieren kann oder Leute beauftragt, die gute Intros machen können. Deswegen bezog sich dieses Meisterwerk eigentlich genau auf diese ersten 5 bis 10 Minuten des Films, auch wenn diese restliche Kritik von Entertainment Weekly auch sehr gut war, aber halt eigentlich dieses Meisterwerk eigentlich auch aus dem Kontext gerissen ist, kann man sagen. Es gibt natürlich aber auch die Beispiele, wo Filmstudios mit schlechten Kritiken auch durchaus selber Werbung machen. Das ist zum Beispiel bei Lost Highway passiert von David Lynch. Dort hat eine Publikation 2 Daumen nach unten gegeben. Das war sozusagen ihre Einteilung. Und das hat auf dem offiziellen Plakat von Lost Highway sieht man das auch so. Ja. Und dazu aber dann halt die Bemerkung, und das sind 2 weitere Gründe, diesen Film zu sehen. Also das sozusagen ein bisschen umgedreht und gesagt, ja, andere finden ihn schlecht, findet auch selber heraus, ob denn das wirklich so ist. Oder weil diese Leute, das waren halt auch sehr bekannte Filmkritiker zu diesem Zeitpunkt, gesagt haben, also wenn die den schlecht finden, dann muss er eigentlich gut sein. Die haben ja auch keine Ahnung. Zum Beispiel, das wird das dann gerne auch mal umgedreht. PR-Agenturen ist aber insgesamt, kann man sagen, auch ein bisschen egal, woher so ein Zitat stammt. Das hat man ja auch schon vielleicht ein bisschen gemerkt, ob es jetzt eine gute oder eine schlechte Review ist, ist das ein bisschen unabhängig davon. Aber man nimmt sich auch gerne, was man auch aus einem Vorschautext oder einfach aus einer Ankündigungstext oder irgendwie sowas. Und manchmal braucht es sogar nicht mal das, denn in einem TV-Werbespot zum Steve Jobs Biopic mit Ashton Kutcher, also das ist der schlechte Steve Jobs.
Ja,
es gibt 2.
Es gibt ja noch den guten.
Den guten mit Michael Fassbender.
Ja, genau.
Aber zu dem schlechten Steve Jobs Biopic, dort wurde Seth Kincaid von dem populären Tech-Blog Gizmodo zitiert. Und dort wurde er dann mit den Worten zitiert, er schaut ihn euch an und 4 Sterne. Aber dann haben Leute herausgefunden, dass dieser Seth Kincaid gar nicht bei Gizmodo arbeitet. Er ist auch kein Filmkritiker, er ist Grafikdesigner. Er hat aber als Leser mal eine Leserkritik veröffentlicht auf Gizmodo. Dieser Blog veröffentlicht manchmal auch so dann Leserkritiken. Ja. Aber das ist halt sofort gekennzeichnet, dass hier ein Leser der Seite hat den Film schon gesehen. Der war auf irgendeinem Festival und konnte den halt schon verfrüht sehen, bevor der schon überhaupt draußen ist. Und wir veröffentlichen mal seine Kritik. Das hat aber natürlich die PR-Agentur nicht erwähnt und hat dann das einfach so genommen und wirklich in einem TV-Werbespot das Ganze verarbeitet, seine Worte. Deswegen werden auch zu Presseterminen, wenn man sich mal dort umschaut oder also auch mal Erfahrungsberichte von Journalistinnen durchliest oder sich mal erfährt, was dort abgeht, da werden auch sehr gerne nicht nur jetzt etablierte Medien oder so eingeladen, da werden auch häufig sehr, sehr kleine Webseiten oder Vertreter von kleinen Webseiten oder Blogs halt eingeladen, was natürlich auch gut ist, weil nicht nur jetzt der irgendwie weltbekannt oder national bekannte Publikation irgendwie die Filme vorab sehen dürfen, sondern auch kleineren Journalisten, Journalistinnen die Chance gegeben wird, einen Film vorab zu sehen. Aber das wird natürlich auch manchmal ausgenutzt, wenn man dann möglichst viele und obskure auch Leute sich einholt, damit man auch ja eine gute Kritik irgendwie abholen kann und das veröffentlichen kann.
Das ist so ein bisschen wie, also wenn du drunter schreibst, sowas, das eben Medium hat das gesagt, ne? Es gibt diesen Medium.com. Wo auch wahnsinnig gute Texte natürlich veröffentlicht werden, aber was eben einfach eine offene Plattform ist.
Ja, und das muss man halt irgendwie halt schon kennzeichnen. Ja, ne? Das ist halt schon wichtig auch zu wissen, um das einschätzen zu können. Deswegen ist da generell nicht zu sagen, aber besonders transparent ist man da eigentlich überhaupt gar nicht. Nee. Aber manchmal reicht selbst den PR-Agenturen selbst das nicht aus, dass sie irgendjemanden einladen und dann halt fragen, hey, was fandst du denn den Film? Und dann irgendwas nehmen, was halbwegs positiv ist. 2001 ist rausgekommen, dass die Filmsparte von Sony, also Columbia Pictures, einen Filmkritiker erfunden hat. David Manning, der arbeitete angeblich bei der Richfield Press. Und der hat immer ziemlich sehr wohlgesonnte Kritiken über Sony-Filme geschrieben. Über zum Beispiel Hollow Man oder Ritter aus Leidenschaft mit Heath Ledger, der so insgesamt eher so gemischt bis negativ angekommen sind bei der damaligen Kritik. Aber bei David Manning immer ziemlich gut. Da waren das dann immer ganz schön sehr gute Filme und schau die neu auf jeden Fall an. Und seine Zitate sind dann auch wirklich in anderen Zeitungen erschienen, wie jetzt der Los Angeles Times oder der Washington Post. Also bei deren Werbeabteilungen sozusagen sind dann diese Zitate auch aufgetaucht. Und das ist dann auch einem Journalisten halt von aufgefallen, der dann zu den Werbepraktiken von Filmstudios recherchiert hat und der hat das Ganze dann aufgedeckt, dass es diesen David Manning, weil der halt relativ häufig vorgekommen ist und halt es aufgefallen ist, dass jeder fand diesen Film schlecht, außer er, ist einem Journalisten halt aufgefallen, der das Ganze publik gemacht und Sony hat dann die 2 verantwortlichen Mitarbeiter auch suspendiert, die dafür wohl irgendwie verantwortlich waren und hat sich auch groß entschuldigt und man hat dann auch 1 millionenschweren Vergleich zahlen müssen, damit man einer Klage entgeht, weil das dann schon unter Betrug ist und Täuschung auch betrifft. Deswegen ist das so ein sehr bekannter Fall, wo wirklich dann auch ein Fake-Filmkritiker sich erdacht wurde. Aber es gibt dann auch vielleicht die Fälle, wo man sagen kann, okay, da ist die PR-Abteilung, kann man auch mal ein bisschen Props geben. Das war kreativ mit Kritik umgegangen. Auch mit harter Kritik muss man ja manchmal gut umgehen können. Da gibt es zum Beispiel den Fall bei Legend, den Kriminalfilm, wo wir Tom Hardy in einer Doppelrolle sehen, weil da geht es
dein Lieblingsfilm
ist natürlich ein sehr guter Film. Da geht es um die um so 2 Gangster-Zwillinge, die halt in London der 1960er Jahre vor allen Dingen ja zu Gegenwart und ihr Unwesen getrieben haben und halt beide Hauptrollen werden von Tom Hardy gespielt. Und es ist natürlich auch eigentlich unverständlich, warum man den Film nicht mögen kann, weil ich glaube, ein Tom Hardy ist schon sind immer 2 Sterne in der Bewertung. Und wenn du 2-mal Tom Hardy hast, sind das 4 eigentlich. Die meisten Publikationen haben auch 4 bis 5 Sterne gegeben, die Sterne irgendwie in ihrer Bewertungsskala mit einbeziehen. Aber der Guardian, der fand den Film nicht so gut. Der hat nur 2 von 5 Sternen
gegeben. Bildet er sich denn ein?
Was bildet er sich eigentlich ein? Aber gut, ist auch verständlich, ist ja auch okay. Muss ja nicht jeder mögen. aber die PR-Agentur von Legend, die hat dann diese 2 Sterne auch aufgegriffen. Denn es gibt dann auch ein Promo-Poster, was dann kurz vor dem Release von Legend dann auch veröffentlicht wurde. Dort sieht man halt dann die beiden Tom Hardy-Figuren, im Vordergrund. Und in Großbuchstaben steht dann auch so ein Ausschnitt aus einer anderen Kritik, aus der Huffington Post, dass man diesen Film auf jeden Fall nicht verpassen sollte und dass er schon jetzt ein Klassiker des britischen Kinos sei. Und hinter den Köpfen der beiden Hardys sieht man dann verschiedene Sternebewertungen, halt die von den anderen Publikationen, also diese Vierer- und Fünfer-Sterne-Bewertungen. Zwischen Tom Hardy 1 und Tom Hardy 2 sind auch nochmal Sternebewertungen. Da sieht man zum Beispiel MTV, die haben auch 4 Sterne gegeben. Aber so der erste und letzte Stern, der ist ein bisschen von Tom Hardys Kopf verdeckt. Deswegen sieht man den ersten und letzten nicht ganz.
Gott.
Und genau an dieser Stelle, ein bisschen oben drüber, wurden die 2 Sterne vom Guardian gesetzt. Das hat also den Eindruck gemacht, dadurch, dass diese ganzen anderen Bewertungen da waren mit 4 und 5 und diesem Zitat von der Huffington Post, hat das den Eindruck ergeben, okay, hier werden die anderen 3, 4 Sterne noch verdeckt von Tom Hardy. Also ihr könnt euch das gerne auch mal im Internet anschauen, wenn ihr einfach Legend, Guardian, Review und Sterne noch dazu eingibt, dann kommt das sofort, dieses Bild, wie das aussieht. Und der Journalist hat sich dann auch nochmal gemeldet vom Guardian und hat der PR-Agentur auch applaudiert und auch gesagt, ich habe dem Film 2 Sterne gegeben und man sieht auch nur 2 Sterne. Ich wurde getrollt und ich bin damit vollkommen einverstanden.
Oh, tatsächlich, es ist wirklich gut gemacht.
Es ist gut.
Kann man so mal anerkennen, ey. Tatsächlich.
Kann man mal sagen, Props dafür, muss man auch erstmal so auf die Idee kommen, das so und dann auch so durchzuziehen. Das hat dann auch für sehr viel, ist dann auch, das kann man sagen, ist viral gegangen. Das hat dann auch der Guardian-Journalist getwittert. Das wurde auch über 1 Million Mal, hat er gesagt, gesehen, sein Tweet. Also selbst dann die Leute, die von dem Film noch nichts mitbekommen haben, haben dann auf jeden Fall durch diese Aktion wahrscheinlich dann davon erfahren. Das war dann zu dem Zeitpunkt, das war glaube ich auch 2015, 2016 ist der Film rausgekommen, war das kurzzeitig ist das ein bisschen viral gegangen. Deswegen kann man das sagen, sehr positiv ist man da mit einer schlechten Filmkritik umgegangen. Es gibt aber auch wenn man jetzt mal, nicht nur die PR-Leute sind da vielleicht immer die Buh-Männer, wenn die da Zitate aus dem Kontext reißen. Es gibt auch Filmjournalistinnen, die sich so ein bisschen darauf spezialisiert haben, möglichst viele PR-freundliche, zitierfähige Kritiken abzugeben. Da gibt es zum Beispiel Earl Dittman. Der schreibt für das Wireless-Magazin. Kennst du das, Lukas? Das Wireless-Magazin?
Nee.
Ja, das kennt auch keiner, kaum. Also, es gibt's, das ist aber ein Magazin für kabellose Kommunikation.
Wirklich?
Wie der Name sagt, ja, in Großbritannien. Ja. Die haben aber irgendwie wohl eine Filmsparte, auch wenn man das nicht immer sofort oder das erkennbar ist. Die haben auch eine sehr kleine Auflage, ist eigentlich so sehr Special Interest Magazin. Aber dieser Earl Dittman, der ist wirklich sehr, sehr häufig auf verschiedenen Werbeplakaten und Werbekampagnen zu sehen. Der war so häufig dann auch zu sehen, dass ihn Roger Ebert, also einer der bekanntesten Filmkritiker der USA, hat Earl Dittman 2005 als die größte Zitathure des Jahres ausgezeichnet. Oh. So hat er das ausgedrückt. Der war nämlich 2005 bei 36 Werbekampagnen, war sein Name zu sehen mit einer Kurzkritik. Und er ist dafür wirklich bekannt, dass er Filme feiert, die sonst keiner mag. Was man kann natürlich in einigen Fällen auch so sein, aber es ist dann in der Masse, in der das passiert ist, schon sehr fragwürdig gewesen. Also er hat zum Beispiel gesagt, dass Catwoman 100% purer Spaß und Spannung ist. Spider-Man 3 hat er als den besten Spider-Man bisher betitelt. Und The Core hat er gesagt, schneiden Sie sich an für die Fahrt Ihres Lebens. Das klingt schon so alles sehr werbetechnisch. Es gibt noch viele andere, eher so schlechte Filme, die ähnliche Kritiken von ihm abbekommen haben. Deswegen ist es ein bisschen fragwürdig, ob er denn wirklich diese Filme alle so gut auch wirklich fand. Und man fand auch später heraus, dass Dittman bei einigen Filmen mehrere solcher Kritiken oder Zitate beziehungsweise Zitate bei Studios eingereicht hat und das passiert ist, bevor es überhaupt richtige Pressetermine gab. Also bevor er überhaupt andere gesehen könnte, ist auch die Frage, ob er diese Filme überhaupt vorher gesehen hat. Da kann man wohl auch bei einigen Filmen wirklich ein Fragezeichen dahinter machen.
Ja.
Deswegen sind halt auch gerade Leute sehr beliebt, die so in Extrem schreiben können und immer sagen, es ist der beste Film aller Zeiten bisher. Da gibt es nämlich auch das Beispiel von Sean Edwards, der ist Filmkritiker für Fox TV und seine Zitate sind auch sehr, sehr häufig auf Filmplakaten, TV-Spots oder auf DVD-Boxen zu sehen. Zu Hangover 3 hat er zum Beispiel gesagt, die witzigste Trilogie aller Zeiten kommt zu einem glorreichen Abschluss. Chronicles of Riddick ist einer der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten. Twilight, einer der besten Vampirfilme aller Zeiten. Twilight 4, eine der epischsten Liebesgeschichten aller Zeiten. Transformers, der originellste Film des Jahres. Resident Evil Extinction, der aufregendste Film des Jahres.
Sehr, sehr gut.
Als dann Hangover 3, wo Sean Edwards gesagt hat, das ist die witzigste Trilogie aller Zeiten, kommt zu einem glorreichen Abschluss, hat er sich nochmal gemeldet zu dem DVD und Blu-ray Release und hat dann auf Twitter geschrieben, dass sich seine Meinung mittlerweile geändert hat, kann man sagen. Denn auf Twitter schrieb er, dass man den Film wie eine Plage vermeiden sollte und dass der Film der traurige Niedergang eines vielversprechenden Franchises sei. Ja, der wurde dann auch darauf angesprochen, dass ja er irgendwie mit dieser Kritik ja eigentlich was, also seine ursprüngliche Kritik ja eine andere war und er hier sogar zitiert wurde mit einer der witzigsten Trilogien aller Zeiten. Da hat er dann darauf geantwortet, keine versteckte Agenda, ich habe meine Meinung einfach geändert. Wir beurteilen Filme häufig nochmal und dann können sich die Meinungen eben ändern. Ja, okay, kann natürlich mal passieren, aber ist natürlich sehr krass vom einem Extrem ins andere.
Ja.
Bin mir auch unsicher, ob das alles auch so dann unbedingt mit rechten Dingen zugegangen ist. Ist ein bisschen suspicious auf jeden Fall. Dieses schwierige Verhältnis zwischen Filmkritikern, Journalistinnen und ja, der PR-Abteilung verwundert auch nicht, wenn man sich so generell die Kultur in Hollywood anschaut. Da gab es mal auch eine sehr interessante Artikelreihe von David Shaw, der hat für die Los Angeles Times gearbeitet und hat Anfang der 2000er auch mal eine sehr ausführliche Artikelreihe zu diesem Spannungsverhältnis geschrieben, hat dort mit sehr, sehr vielen Produzentinnen und Journalistinnen geschrieben oder interviewt und dazu befragt, wie die dazu stehen. Und er hat dann wirklich auch herauskristallisiert, dass so Lügen und so die Wahrheit so lange anzupassen, bis sie einem passt, das gehört eigentlich auch zu Hollywood einfach dazu. Da sind sich auch die meisten ja, Beteiligten auch darin einig, dass das so ist. Und dass auch so die Medien und auch so unabhängige Journalistinnen auch eigentlich als verlängerter Arm der Marketingabteilung angesehen werden von vielen Hollywood-Bossen. Das ist durchaus auch eine sehr zutreffende Beschreibung. Ein Filmkritiker sagte eben zum Beispiel im Interview, sie rufen einen Filmmanager an, der den Morgen damit verbracht hat, mit Leuten darüber zu sprechen, wie man die Krankenschwester, die Protagonistin in der Romanvorlage ist, in einen Kampfpiloten für die Filmversion verwandelt. Dann war er am Telefon und versuchte, eine Finanzierung von einer deutschen Firma zu bekommen, indem er ihnen sagte, dass der Film 40 Millionen Dollar kosten wird, obwohl er weiß, dass der Film mindestens 70 Millionen Dollar verschlingen wird. Dann erzählt er jemandem im Studio, dass sein neuester Film eine Testscreening-Punktzahl von 90 hatte. In Wirklichkeit sind es aber 65. Dann rufst du ihn als Reporter an und erwartest, dass er dir die Wahrheit sagt. Ja, und auch ein anderer Produzent aus Hollywood erzählte dem David Shaw damals, ungefähr die Hälfte der Menschen in Hollywood sind hervorragende pathologische Lügner. Die andere Hälfte dreht, verändert und ergänzt die Wahrheit. So hat das einer mal ausgedrückt. Und deswegen ist dann wahrscheinlich auch dieses Verhältnis zur Wahrheit ist dann was manchmal auch, was vielleicht auch auf einige Journalistinnen abfärbt, die dann vielleicht gerade sich dadurch auch einen größeren Zugang zu Hollywood erhoffen, weil das ja auch eine sehr verschwiegene Einheit manchmal sein kann. Und wenn man da irgendwie mit drin sein möchte, Insiderwissen erlangen möchte und vielleicht schon im Vorfeld irgendwie eingebunden werden möchte in den Produktionsprozess, dann will man sich natürlich auch gut stellen mit den Bossen. Deswegen
Man muss denen nach dem Mund reden
und deswegen kann das vielleicht auch mal passieren, dass sich da gewisse Leute darauf wirklich spezialisiert haben, solche Kritiken auch zu verfassen, damit man möglichst häufig auch irgendwo dasteht und dann auch sagen kann, ja, ich war doch schon 10-mal, habe ich euch schon bei der Werbekampagne geholfen. Jetzt kann ich doch auch mal hier bei der Pressetournee direkt mit dabei sein oder kriege irgendwie im Vorfeld schon mal ein bisschen Zugang zu dem Filmstoff.
Also diesen Link, den dieser Mann, den du vorhin zitiert hattest, gezogen hat, würde ich dann jetzt vermeiden. Also dann ist wieder Slutshaming, muss dann auch nicht sein, aber es ist schon, also in dem Fall ist es halt einfach gegen das Berufsethos von JournalistInnen, ne? Also sich halt so sehr damit gemein zu machen, dass man am Ende vielleicht sogar Geld dafür kriegt oder so vorauseilendes Gehorsam, wenn man weiß, dass man vielleicht irgendwie einen Auftrag gibt, ne? Es ist schon, weiß ich nicht genau. Es wirft auf jeden Fall auch keinen guten Blick auf die Branche, ne? Auf den Rest der Branche. So, das macht das Berufsbild halt auch weiter kaputt. So.
Deswegen kann das, ist es auch häufig so, dass dann gerne auch mal so Stars sich gerne melden, wenn irgendwie ein Film gefloppt ist oder so und dann irgendwie den Kritikerinnen die Schuld dafür in die Schuhe geben, weil die haben den Film halt zerrissen und dann deswegen hat den keiner gesehen, was natürlich auch so wahrscheinlich auch nicht so mächtig sind dann Kritiken auch nicht, dass sie darauf Einfluss haben. Da gibt es auch schon ein paar Untersuchungen, die das mal nachgeschaut haben und eigentlich nicht herausgefunden haben, dass jetzt, wenn ein Film viele schlechte Kritiken bekommen hat, dass er dann das Einfluss auf das Box-Office-Ergebnis hatte. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, dass unabhängig berichtet werden kann und man auch schreiben kann, wenn einem Film nicht gefallen hat. Und dass man das unabhängig dazu nicht machen kann, dass man jetzt nicht irgendwie auf einer Blacklist landet oder so und dann gar keine Filme mehr sehen kann oder zu nirgendwo mehr eingeladen wird. Aber das ist natürlich auch einfach so ein schwieriges Verhältnis, auch gerade, wenn man sich diese Interview-Kultur auch anschaut. Da gibt es auch diese Press-Junkets, heißt das, wo man als Journalist dann wirklich nur 5 Minuten Zeit bekommt, mit einem Star zu reden und wo auch jederzeit die PR anwesend ist und immer auch drauf guckt, dass möglichst nichts Interessantes erzählt wird, sondern nur Blabla und Wischiwaschi. Ja. Und da auch viele Journalisten dann einfach mitmachen.
In diesen Boxen
wirklich, deswegen heißt das auch so Press Junket. Und dann einfach sich freuen, mit dem großen Star, mit Tom Cruise oder Brad Pitt oder wem auch immer zu sprechen. Und dann aber es nie um irgendwas Inhaltliches geht. Hauptsache nur irgendwie mal kurz 5 Minuten mit dem Star ganz grobes ausgetauscht und das reicht schon. Und dann machen dann einige mit, was natürlich auch verstehen kann, weil man ist natürlich auch in dem Feld, weil man Fan ist von einer Person oder von dem Film oder von dem Medium natürlich an sich. Deswegen ist das alles jetzt nicht nur zu verdammen, aber es ist natürlich dann einfach eine gewisse Macht, die da auch das Filmstudio hat. Deswegen ist das alles auch, muss man also mal gucken, ob das denn so mit rechten Dingen manchmal zugeht. Mhm. Abschließend möchte ich dann diesen Ausflug dann auch mit einer persönlichen Note, denn auch mal meine geschriebenen Worte wurden tatsächlich mal zu einem Blurb verwandelt. Ich habe 2018 mal eine Zeit lang für die Gaming-Seite gamestar.de News geschrieben, also wirklich tagtägliche News über die Welt des Gamings, wenn man das so nennen möchte. Und eines Tages ging da mal die Meldung rum, dass ein vielversprechend aussehendes Mittelalter-Aufbauspiel auf Kickstarter Geld sammeln will. Und das heißt Foundation. Und das entsprach so ziemlich allen Interessen der Leserschaft der GameStar. Also Mittelalter, Aufbau, Strategie, man muss Ressourcen managen. Und auch in der Redaktion hatte ich mitbekommen, dass sich viele darauf gefreut haben und gesehen haben, hier, das sieht ja echt vielversprechend aus, dazu wollen wir auf jeden Fall mal in den News machen. Und deswegen habe ich das auch so in meiner ersten Vorstellung, wo ich gesagt habe, hier, dieses Spiel gibt's und darauf kann man jetzt Geld sammeln auf Kickstarter für dieses Spiel, damit das auch entwickelt wird, habe ich dann das Folgende geschrieben. In der GameStar-Redaktion konnte Foundation bereits einige Herzen gewinnen und für ordentlich Vorfreude sorgen. Mhm. Denn die Aufbausimulation hat sich große Vorbilder ausgesucht und möchte im Genre aber gleichzeitig einen neuen Dreh verpassen und dann so weiter und so fort. Und das kanadische Studio, was dieses Spiel entwickelt, das hat das wohl irgendwie auch mitbekommen und waren irgendwie sehr angetan von dieser News wirklich und haben dann mit diesem ersten Satz, also in der GameStar-Redaktion konnte Foundation bereits einige Herzen gewinnen und für ordentlich Vorfreude sorgen. Das haben die tatsächlich für ihre Werbekampagne mitgenutzt und zum Beispiel auf der Distributionsplattform Steam, wo man das Spiel kaufen und herunterladen kann, findet man dieses Zitat auch von mir. Ist es auch entsprechend verlinkt, also wenn man draufklickt, kommt man auch zu der News, wo ich das geschrieben habe. Also das ist schon mal besser als bei vielen Filmen oder so, wo man dann nicht mehr wirklich herausfindet, wo kommt das eigentlich her, hier kann man das nachlesen. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie fragwürdig, ob es nicht ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen ist. Das ist
eine Verkürzung, es erweckt halt so in der Kurzform den Eindruck, ihr hättet das Spiel gespielt.
Richtig. Ne? Das erweckt halt, auch wenn da steht Vorfreude und so, also es ist klar, es ist noch nicht fertig oder so, aber es erweckt natürlich den Vorgrund, ich hätte es schon gespielt oder die GameStar hätte es schon gespielt, was gar nicht der Fall ist. Deswegen ist es schon bisschen verzerrend. Man kann natürlich immer auch eine Einzelfallbetrachtung, ist das jetzt schon zu viel verzerrend, dass ich mich hätte melden müssen, weil ich wurde natürlich auch vorher nicht gefragt. Es wurde einfach rausgenommen. Was auch ganz, also
es ist, gut, auf der anderen Seite, es ist halt auch veröffentlicht, aber ist halt, weiß ich nicht.
Wenigstens kurz mal nach unten kann man sich wenigstens melden und sagen, hier wollte er nicht vielleicht wenigstens noch die mal dazu machen aus einer News oder so, damit er vielleicht noch ein bisschen deutlicher wird, aber Aber zumindest hat es vielleicht auch geholfen, denn tatsächlich das Spiel wurde dann auch erfolgreich finanziert. 3000 Leute haben Geld gegeben, damit dieses Spiel entwickelt wird und die meisten Leute kamen tatsächlich aus Deutschland. 723, dahinter dann erst die USA mit über 600 Unterstützerinnen und man hat danach sogar angekündigt, dass es spezielle Inhalte nochmal geben wird mit Deutschland-Thematik. Weil Deutsche mögen sowas einfach, wenn sie so eine mittelalterliche Stadt aufbauen können. Ja. Und vielleicht hat ja meine News dann vielleicht aber mitgeholfen oder allein dieses Zitat kann man natürlich jetzt nicht so einzeln ausdifferenzieren, wie sei das geholfen hat, aber es ist natürlich dann, vielleicht ist, weiß nicht, ein bisschen stolz ist man vielleicht schon, bin ich darauf, dass man mich da sieht, mein Name irgendwie platziert ist, prominent, auch wenn das Spiel auch ganz gut sein soll und so, aber es ist natürlich, ist mir trotzdem die Frage, die ich mir gestellt habe, ob das nicht irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen ist. Aber das ist wahrscheinlich auch das, was sich dann die Journalistinnen so im Filmbereich auch immer die Frage stellen. Ist cool, dass man seine Kritik so gesehen wird und dass die sogar öffentlich benutzt wird, um damit Werbung zu machen, wenn es ein guter Film ist. Aber es hat natürlich auch viele Probleme, kann das mit sich bringen.
Es sei denn natürlich, man produziert solche Zitate mit Absicht.
Es sei denn, man darf sich. Was, wie gesagt, bei einigen, ich möchte da jetzt nicht kein definitives Urteil fällen, ob das denn bei Earl Dittman und, was habe ich seinen zweiten Namen vergessen, Sean Edwards.
Ja.
Der Fall ist, es kann natürlich auch sein, dass sie wirklich einfach diese zu diesem Zeitpunkt so gedacht haben, was natürlich auch vollkommen okay ist. Aber es drängt sich der Eindruck auf, dass da durchaus das mit Absicht so gemacht wurde, damit man möglichst gefeatured wird.
Tja.
Ja. Das war mal ein kleiner Ausflug in das Verhältnis zwischen Filmkritiken und Marketing.
Vertraut nicht auf das, was auf CD, auf DVD-Boxen, Blu-ray-Boxen steht. Nicht das unbedingt.
Habt ihr wahrscheinlich vielleicht vorher schon nicht, aber jetzt mit dem Wissen vielleicht noch weniger.
Gut. Dann packen wir es, oder?
Soll ich auch sagen. Packen wir mal zusammen.
Schön. Dann vielen Dank für die Geschichte. Und ihr bitte müsst noch die Folge teilen und abonnieren.
Und schickt uns auch gerne irgendwelche zitierfähigen Sachen.
Fürs Filmmagazin, die wir dann auf die Seite bauen können.
Das beste Filmmagazin seit.
Das beste Filmmagazin seit dem Filmmagazin.
Seit dem Filmmagazin. Das würde ich zum Beispiel gerne abdrucken.
Ja. Der beste Podcast mit dem Namen Das Filmmagazin der Welt. Das kann man, glaube ich, schon so draufdrucken einfach.
Ja, das ist ja okay.
Weil das ist ja die Wahrheit.
Wir lügen nicht.
Wir lügen nie, würden wir nie. Also dann, auf Wiedersehen, hören.
Ja.
Auf Wiederhören und sehen, wenn ihr es bei YouTube oder bei Twitch guckt. Bis bald.
Bis bald.
Tschüss. Tschüss.
Eine Einfachtonproduktion 2021.